Glück auf Glück auf. Der Podcast kommt. Der hat kein helles Licht bei der Nacht dabei, sondern ganz viel zum Thema Sales, Business und natürlich auch Ruhrpott. Herzlich willkommen bei Glück auf, ein Sales-Podcast mit Andreas Kaldewey. Hallo und herzlich willkommen bei Glück auf, ein Sales-Podcast. Und auch heute habe ich wieder eine Gästin bei mir und ich freue mich da ganz besonders, weil, das werdet ihr gleich merken, uns beide auch ein bisschen der Pott tatsächlich verbindet. Bei mir ist, ich hoffe, ich spreche den Namen jetzt auch richtig aus, die Nilgün Meyer-Koscher. Ist das richtig?
Nilgün Meyer-Koscher, richtig.
Ah, super. Nilgün, du bist Kommunikationstrainerin, kann man das so richtig sagen? Ist das so dein...
Ja, also richtig gesagt ist es Trainerin für gewaltfreie Kommunikation. Ich bin zertifizierte Mediatorin und ich habe eine Weiterbildung in Konflikt- und Mobbingprävention.
Okay. Mhm. Also, was das genau ist, ja, wie uns das im Business hilft, da werden wir gleich drüber sprechen. Aber ihr wisst ja, wir werden erstmal zwei Fragen haben, die Nilgün erstmal ein bisschen besser kennenlernen wollen. Und ich habe es gerade schon gesagt, wir haben gemeinsam, dass wir beide aus dem Pott kommen. Ich bin ja gebürtiger Duisburger. Die Nilgün ist aus Bochum. Deshalb muss ich die eine Frage gar nicht stellen, ob sie den Pott kennt. Sondern die erste Frage für mich ist, wenn du aus Bochum kommst, was verbindest du mit dem Pott für dich? Also was löst der Pott sozusagen bei dir emotional aus, im Positiven wie im Negativen?
Wenn ich so darüber nachdenke, es ist mein Geburtsort, Elisabeth Krankenhaus in Bochum. Und wir haben lange, oder meine Eltern leben dann noch am Bermuda-Dreieck.
Ja.
Das heißt, ich konnte am Wochenende, wenn das Wetter schön war, einfach kurz mal rüber zum Bermuda-Dreieck, mich mit Freundinnen und Freunden treffen. Es ist halt, da ist Familie, da sind Freunde, mit denen ich seit über 25 Jahren befreundet bin, immer noch sehr guten Kontakt habe. Ich bin da regelmäßig auch mit meiner Family. Und die Düsseldorfer hier, die Rheinländer sagen, man hört mir das auch an, weil dieses Wat dat und die Art und Weise, wie ich spreche, ist schon... Bochumerisch, würde ich sagen. Und mich verbindet super viel mit meinem Geburtsort. Also okay. Es ist meine Heimat eigentlich. Ja.
Okay. Also für alle, die nicht kennen, und du hast jetzt gerade Düsseldorf erwähnt, auch wenn die Düsseldorfer jetzt vielleicht ein bisschen dann eingeschnappt sind, das Bermuda-Dreieck ist so ein bisschen das Gegenstück zur Altstadt, so kann man sagen. Da ist schon viel Gastronomie auf einem längeren Stück. Auch im kleinen Platz davor, wo viel Gastronomie ist, wo man gut essen kann, wo man gut trinken kann, wo die, ich sag mal, Bochumer Ausgehmeile in Anführungsstrichen ist. Und ich habe mal gehört, das Gerücht ist, es heißt Bermuda-Dreieck, weil da sind schon mal Leute sozusagen an einem Kneipenabend verloren gegangen. Man hat sich einfach, wenn richtig was los war, nicht wiedergefunden. Deshalb Bermuda-Dreieck.
Ja, das glaube ich auch.
Na,
ja.
Dass ihr mal so ein bisschen einordnen könnt, was das ist. Zweite Frage, die ich immer stelle, ehe wir zum Thema kommen, und gerade wir Menschen aus dem Pott, also mir, ich habe es öfter mal gehört, jetzt muss ich auch noch dazu sagen, ich habe seinerzeit, und das ist jetzt schon über 30 Jahre her, habe ich mein Abitur in Marxloh gemacht, und Marxloh ist ja ein Ortsteil, der mittlerweile mehr und mehr präsent auch in den Medien schon mal ist. Mhm. Da kriege ich schon mal irgendwie so einen dummen Spruch zu hören. Ne?
Tatsächlich.
So als Duisburger und welche Vorurteile übers Ruhrgebiet kriegst du denn manchmal schon mal mit? Vielleicht auch in Düsseldorf, ja, wenn du erzählst, dass du aus dem Pott kommst? Oder welche Vorurteile kennst du generell und welche Meinung hast du? Was ist da vielleicht wahr, was ist da nicht wahr? Oder was muss man irgendwie relativieren auch, ne?
Vorurteile weiß ich gar nicht. Mehr positive Vorurteile vielleicht, wobei ich war jetzt letztens mit einer Freundin aus Hamburg, die war mit mir in Bochum was essen und die fand es befremdlich, aber auch im positiven Sinne, dass die Kellner und Kellnerinnen so per Du waren und so nah waren und ne, so mal einen lockeren Witz auf den Lippen hatten. Sie meinte, das kennt sie aus dem Norden so gar nicht. Das sind so Sachen. Aber mein Mann, der ist Rheinländer und ich, wir necken uns natürlich schon, ne? Wenn er so die Art und Weise, wie ich natürlich spreche und so. Und aber in Düsseldorf ist es auch zum Beispiel, dass die Düsseldorfer ja nicht Kirmes sagen, sondern Kirmes oder so, ne? Und ja. Ich finde das auch dann irgendwie sprachlich so ein bisschen komisch. Und was für mich sehr prägend war, ist, als ich aus von Bochum nach Düsseldorf gezogen bin. Das war schon kulturell ein Schock, auch wenn wir jetzt irgendwie nur 30, 40 Minuten, auch wenn die Fahrzeit nicht so lang ist und wir eigentlich gefühlt nah beieinander sind. War das wirklich, die Menschen, mit denen ich in Kontakt gekommen bin, waren dann auch so, würde ich sagen, im Nachgang so very special. Und das war, ich habe echt so locker 6 Monate gebraucht, um in Düsseldorf überhaupt auf die Menschen klarzukommen. Ich bin wirklich jedes Wochenende, immer wenn ich frei hatte, ich habe damals eine Ausbildung hier gemacht und deswegen bin ich nach Düsseldorf gezogen, bin ich nach Bochum gefahren, ne, um mich so heimisch zu fühlen.
Okay.
Also ich habe jetzt deine Frage nicht ganz beantwortet, aber das ist so aus meiner Sicht, das so wie ich das erlebt habe.
Okay. Ich denke gerade drüber nach und also mittlerweile habe ich auch meinen Frieden mit Düsseldorf gemacht. Ich muss es einfach sagen. Ja, ja.
Hattest du auch Vorurteile?
Tatsächlich ging es mir ähnlich, ja. Also okay. wenn früher, also auch. Weiß ich nicht, also gerade so in diesen Sturm- und Drangzeiten, wie man das so schön sagt, wenn dann irgendwer sagt, ja komm, wir fahren mal nach Düsseldorf in die Altstadt oder wir fahren auf die Kö, also für mich mit meiner Ruhrpott-Mentalität war das alles so, boah nee, das ist mir zu abgehoben, vielleicht hat sich das auch relativiert, also ich hoffe nicht, dass ich selber mittlerweile über die Jahre abgehoben bin, aber ich glaube, es hat sich auch so ein bisschen durch eine Lässigkeit, die generell in Deutschland reingekommen ist, hat sich, glaube ich, etwas relativiert. Aber früher, also vor 20, 25 Jahren, wie gesagt, ich bin jetzt Anfang 50, da würde ich sagen, da war Düsseldorf definitiv noch etwas abgehobener, also auch in der Außenwirkung. Klar, eine Kühe und sowas gibt es heute noch, aber da hatte ich auch so mein Problem. Und wenn mich einer gefragt hätte, was ist dir am Wochenende lieber, da hätte ich gesagt, komm, dann lass uns nach Köln fahren. Das wäre mir lieber gewesen, diese Kölner Herzlichkeit, als Düsseldorf.
Okay. Ja, und was ich oft gehört habe, wenn Leute aus dem Pott nach Düsseldorf gekommen sind, wir waren hier in der Stadt, dass sie sagen, mein Gott, hier sind so viele. Also die Menschen sind anders gekleidet, also sehr, sehr viel schicker und nicht so leger. Und darüber hinaus auch, so auch die Brands, die man dann anhat, ne? Also diese ganzen Marken und so, wenn du auf der Kö bist, da siehst du halt natürlich auch vielleicht was anderes, als wenn du auf der Kortumstraße in Bochum rumrennst, ne?
Klar, oder ne, Königsstraße, Königsallee in Düsseldorf ist ganz anders als Königsstraße Duisburg, das glaub einmal. Ja, nein, aber vielleicht habe ich auch meinen Frieden mit mir selber gemacht und achte einfach nicht mehr auf dieses Brand-Thema, ja, dass ich da vielleicht mit Anfang, Mitte 20 noch mehr getriggert wurde, als es heute der Fall ist. Dass ich einfach sage, komm, ist mir doch scheißegal. Naja. Ja, kostet eh nur Geld, in Anführungsstrichen. Ne? Also da habe ich definitiv eine andere Einstellung zu diesem ganzen Brand-Ding als früher. Was mir dann, und jetzt kommen wir, machen wir den Bogen zur Kommunikation, nehmen wir die Brands als Beispiel, was mir dann bei dem einen oder anderen tatsächlich bei LinkedIn auch so ein bisschen auf den Senkel geht, wenn dann dieses Brand-Thema mit einer gewissen Uhr am Arm oder sowas nach vorne gehalten wird. Und LinkedIn ist ja nun mal auch eine Art der Kommunikation. Und wir wollen aber gar nicht über diese Themen reden, wie wir da kommunizieren, sondern Kommunikation zwar schon irgendwo im Business-Kontext, aber vielleicht sollten wir erstmal auch verstehen, was genau das ist, womit du dich beschäftigst. Ja? Gewaltfreie Kommunikation ist ja erstmal ein kryptischer Begriff.
Finde ich auch.
Für mich als logisch denkende Menschen sollte doch eigentlich immer so sein, ich denke, Mensch, ich will jemandem mit Worten doch nicht wehtun. Ich meine, wir wissen, wir können mit Worten mehr verletzen als eventuell mit einem Messer, weil wir da in die Psyche gehen. Aber der Sinn sollte ja eigentlich immer sein, dass wir das nicht tun. Deshalb erklär doch mal, was steckt hinter gewaltfreier Kommunikation?
Eigentlich können wir auch das Beispiel, worüber wir gesprochen haben, mit die Menschen sind schöner, oder die Menschen sind so und Vorurteile, das ist ja etwas, was auch in der gewaltfreien Kommunikation unter anderem auch ein Riesenthema ist, ne? Dass wir trennen von Beobachtung und Bewertung. Es geht in der gewaltfreien Kommunikation und by the way, ich finde den Namen auch sehr gewöhnungsbedürftig und ich kenne auch so eine Story, der Gründer der gewaltfreien Kommunikation wollte auch den Namen irgendwann mal ändern. Da war es aber schon zu etabliert und es ging nicht mehr. Ja. Und wenn ich sage, ich bin Trainerin für gewaltfreie Kommunikation, unter anderem sind die meisten Menschen auch so, ich bin doch gar nicht gewaltvoll. Was ist das? Also die Reaktion ist manchmal auch witzig, wenn man das Thema nicht kennt. Aber da steckt so viel hinter, dass ich das gar nicht in so einem kleinen Pitch sagen kann. Was ich aber sagen kann, ist grob, es ist ein Haltungstraining. Es geht viel um das Thema Selbstempathie und Empathie mit anderen Menschen. Und dann gibt es noch da die, das sage ich mal als Fundament, wie sehe ich Menschen, ne? Und wie reagiere ich auf Menschen, in was für einer Welt möchte ich leben. Und auch da gehen wir auch in die philosophische Richtung. Ne? Mit Eileen hattest du ja da auch eine schöne Folge zu, hatte ich auch angehört. Ja. Und da geht es wirklich darum, dann nochmal entlang der vier Schritte, das ist die Beobachtung, das ist der erste Schritt, dein Gefühl. Gefühl ist, steht hier für auch eine wirkliche Körperreaktion. Dann dein Bedürfnis, worum geht es dir gerade? Warum hast du so reagiert, wie du reagiert hast? Und die klare Bitte. Also eine klare, umsetzbare Bitte. Das ist ein, sage ich mal, ein Handlungskonzept wiederum, was dir hilft, dich aufrichtig mitzuteilen. Ja, und es geht darum, dass wir Menschen zusammenbringen, die vielleicht da, wo wir alle zusammenkommen, entstehen immer automatische Reibungen. Das ist auch normal und auch okay. Die Frage ist nur, wie wollen wir miteinander umgehen? Ja, und ich gehe jetzt mal in der Arbeitswelt, versuchen wir alle professionell zu sein. Aber Emotionen spielen da auch eine Rolle und die Erfahrung hast du auch sicherlich gemacht.
Ja, ja. Führt mich jetzt direkt zu einer Frage.
Gerne.
Ich selber bin immer schon Freund von gesprochenen Worten, von persönlicher Kommunikation. Aber ich denke, das wirst du auch wahrscheinlich irgendwo beobachten, die technischen Möglichkeiten, ja, Messenger-Dienste, WhatsApp, wie auch immer, wie sie alle heißen, die werden ja echt immer stärker. Und ich krieg's immer mal wieder mit, dass Leute auch ihre persönlichen Konflikte, vielleicht auch eine Streitigkeit oder irgendwas, was wir untereinander haben, das wird einfach hin und her, weil das muss jetzt raus, und dann wird hin und her geschrieben, getickert. Wo ja dann sogar noch eine Komponente wie die Betonung fehlt. Ja. Macht das letztendlich unsere Kommunikation oder macht es das schwieriger, gewaltfrei zu sein, weil eigentlich wir ja gar nicht ohne Interpretation auskommen. Also wir können ja gar nicht wahrnehmen, sondern dadurch, dass wir nichts Gesprochenes haben, haben wir ja quasi nur das klare Wort, wo wir gar nichts raushören können. Macht es das schwieriger?
Da würde ich dir wie im Sales auch sagen, warum nimmst du nicht den Hörer in die Hand?
Ja.
Weil wenn du merkst, es geht in eine gewisse Richtung und der Platz zwischen den Zeilen zu lesen wird immer größer und geht in eine Richtung, in die du eigentlich gar nicht möchtest. Ja, wir wollen ja beziehungsfördernde Maßnahmen ergreifen, sage ich mal, ne? Dann würde ich den Hörer in die Hand nehmen und mich nicht darauf verlassen, dass er oder sie das eventuell doch vielleicht richtig verstehen könnte und mich dann in ganz langen WhatsApp-Nachrichten oder E-Mails verlieren. Da ist das Potenzial zu groß. Und warum sprechen wir nicht miteinander? Also das geht, wenn man keine Lust hat zu telefonieren, dann würde ich das aber auch trotzdem, würde ich mich nicht über WhatsApp ausagieren. Ne? Also da würde ich sagen, dann lieber sagen, hey, lass uns, wenn wir uns das nächste Mal sehen, darüber sprechen, jetzt über WhatsApp. WhatsApp macht es keinen Sinn. Ne? Weil es ist auch bei mir so, ne? Kann es nur schief gehen, wirklich.
Sehe ich genauso. Die Frage stellte sich eben, weil wir gerade da passend waren. Diese vier Punkte, kannst du die nochmal ein bisschen detaillierter erklären? Du hast jetzt aufgeführt, aber das war einmal so ein klares Verständnis haben, so zumindest wie das Konzept an sich ist und was wir vielleicht auch, ich sag mal, wir wollen ja auch alle so ein kleines Takeaway, ne? Was wir so im Arbeitsalltag oder im Umgang mit Beziehungen, Kindern, whatever, vielleicht so ein bisschen mitnehmen können?
Ja, also je nachdem, in welcher Situation man ist, man merkt, irgendwas passiert gerade im Körper, ne? Also irgendwas ärgert dich, frustriert dich, ne? Weil das spürst du ja auch im Körper, ne? Und bei Menschen ist das unterschiedlich. Was ich sage, auch in meinen Trainings, ist immer erstmal Selbstempathie. Erstmal selber Klarheit und selber rausfinden, worum geht's mir, warum ärgert's mich? Weil manchmal ballern wir ja alles raus und wir wissen eigentlich noch gar nicht, warum wir sauer sind, ja? Und da die vier Schritte immer erstmal innerlich im inneren Dialog. Das heißt, was ist passiert gerade? Das heißt, was ist passiert, ist wirklich eine Beobachtung. Das sind Zahlen, Daten, Fakten. Vielleicht, was eine Kamera aufnehmen könnte. Ja, das ist halt Beobachtung versus Bewertung, weil die Bewertung ist das, was ich aus der Beobachtung ziehe. Das ist meine Story, die ich mir innerlich erzähle. Und das schon alleine auseinander zu friemeln in meinen Trainings, das ist schon eine Challenge für einige Leute. Ja.
Weil wir dazu neigen, ich sag mal, Beispiel, jemand wird rot im Gesicht. Das könnte Wut sein, das könnte Scheu sein, es könnte aber auch einfach ein hoher Blutdruck sein.
Genau.
In Anführungsstrichen.
Oder wir sitzen mit sechs Leuten in einem Meeting, in einem Sales-Meeting und der Paul hat mich heute beim Sprechen unterbrochen und beim letzten Meeting auch. Und dann gehe ich nach dem Meeting zum Paul und sage, Paul, immer unterbrichst du mich in den Meetings. Das ist jedes Mal so. Das wäre eine Bewertung, weil auch da so zum Beispiel Schlagwörter nie, immer, nur, jedes Mal, ne? Da, wo ich auch so mit dem Ansatz des Vorwurfes zu der Person gehe. Und was macht die Person? Der Person wird was vorgeworfen. Entweder ist die Person geht auch auf Angriff oder zieht sich zurück, verlässt die Situation oder ist auf Kampfmodus. Ne? Die Reaktionen sind ja unterschiedlich. Wenn ich aber hingehen würde und sagen würde, hör zu, Paul, heute im Meeting hast du mich zweimal unterbrochen oder beim letzten Meeting einmal und heute. Und dann komme ich zum zweiten Schritt, das ist das Gefühl. Und da ist es wirklich so meine Körperreaktion. Was ist es gerade? Ne, bin ich gerade unsicher? Macht mich das traurig? Und dann muss man auch natürlich schauen, was möchte ich auch im Business-Kontext? Weil meinem Partner würde ich vielleicht mehr meine verletzliche Seite zeigen, auch als jetzt meinem Vertriebskollegen. Da muss man auch ganz ehrlich sein.
Ja.
Oder das irritiert mich, ne? Also Irritation ist auch eine Körperreaktion. Dann komme ich wirklich und sage so, boah, das irritiert mich beim Sprechen. Und dann komme ich zu dem Bedürfnis und sage, worum es mir geht. Ja, dass ich zum Beispiel auch wirklich Zeit und Raum habe, um wirklich auch transparent zu kommunizieren, was ich sagen möchte, ne? Wenn ich eine Idee habe oder wenn ich über einen Deal rede. Mhm. Also worum geht es mir? Und dann sagen, kannst du mich das nächste Mal bitte aussprechen lassen und dann go for it, kannst du weiterreden. Das heißt, wichtig ist es auch im Business-Kontext für mich, wenn ich mit Teams trainiere, dass die nicht auf einmal so eine manipulative Sprache dann übernehmen. Und dann sagen, weil der Einwand kommt auch oft. Ich habe super viele Widerstände auch in meinen Trainings, das ist aber auch okay und normal. Ne? So leben die Trainings auch von.
Ja.
Da geht es wirklich darum, dass die Menschen einfach nur diese Haltung adaptieren. Es ist auch ein Prozess. Weißt, ich kann ja nicht Andreas, ich weiß jetzt nicht, wie alt du bist, aber deine jahrzehntelange Sozialisation auf einmal ändern und sagen, du bist falsch.
Ja.
Sondern wir haben das gelernt, was wir gelernt haben. Worum es geht aber, und das kann man lernen, ist zu schauen, worum geht's mir und ich bin richtig.
Ja.
Aber der Paul hat auch vielleicht sein Wie, war jetzt nicht cool, dass er mich unterbrochen hat. Gleichzeitig hat er aber einen guten Grund. Vielleicht wollte er irgendwas sagen, was auch gerade wichtig war und das Wie war nicht gut, aber sein Grund ist in Ordnung. Darum geht's. Und das ist dann beziehungsfördernd, weil ich will ja morgen auch mit Paul weiterarbeiten. Ja.
Mhm.
Und deswegen anhand des Beispiels, da geht es erstmal darum, im Meeting vielleicht für mich rauszufinden, worum geht es mir und ihn dann erst anzusprechen. Das ist das, ne? Bei gewaltfreier Kommunikation wird auch manchmal in der Hinsicht missverstanden, dass man sagt, man geht mit den vier Schritten direkt raus. Nein, erstmal Klarheit für sich selber und dann gehst du raus und kannst das mitteilen. Und auch das, da hast du Entscheidungsfreiheit, weil bei mir ist es manchmal so, dass ich tatsächlich manchmal gar, wenn ich so, sobald ich weiß, worum es mir ging, gar nicht mehr diesen Need oder dieses Bedürfnis habe, das dem anderen mitzuteilen, weil das für mich so, die innere Klarheit hat mir gesagt, ja, ach, darum ging es mir. Und ich diese Wut auch oder dass mein Ärger auch weg ist.
Ja, verstehe ich. Ich habe direkt wieder zwei Fragen.
Ja,
ich gehe noch mal
deswegen bin ich hier.
Ja, genau, deshalb reden wir. Das heißt, nur vom Gesamt- oder Gedankenkonzept, einerseits kann es ja vielleicht sein, dass dem Paul das gar nicht bewusst wird,
genau,
dass er reingrätscht.
Ja.
Und zweitens, wenn ich beispielsweise sagen würde, du Paul, ich fand das respektlos von dir, wäre es in Anführungsstrichen auch schon wieder falsch, weil respektlos ja eine Bewertung ist. Also es ist meine Bewertung, ich finde es respektlos und sagt ihm, aber du bist eine respektlose Person. Habe ich das so?
Wie würdest du denn darauf reagieren, wenn jemand zu dir kommt und sagt, du bist respektlos, Andreas, weil du mich unterbrochen hast?
Scheiße.
Genau.
Ja.
Aber wenn ich zu dir kommen würde, also erstmal, ich bin auch jetzt nicht, meine Haltung als Trainerin ist nicht, dass ich dann sage, oh, du bist falsch und das ist richtig oder so. Für mich gibt es kein falsch und richtig, weil jeder, die Haltung ist ja auch, wir versuchen, auch wenn wir manchmal nicht die geilsten Strategien auswählen oder Handlungen, versuchen wir immer so aus der Situation das Beste zu machen.
Mhm.
Ich bin jetzt nicht, ich laufe jetzt aber auch nicht wie so ein Samariter durch die Gegend. Es gibt natürlich ganz viele Sachen, die mich dann auch ärgern und triggern. Ich versuche aber das Warum hinter zu verstehen. Das heißt, der Paul aus unserem Beispiel, der hat vielleicht einen guten Grund, darüber hatte ich ja gerade schon gesprochen, nur das Wie kriegt er vielleicht noch nicht hin. Ja, und wenn ich zu ihm hingehe und sage, du bist respektlos, und ich hatte ja gesagt, ich will mit Paul ja weiterhin zusammenarbeiten, ist es vielleicht hilfreicher zu sagen, warum es mir ging. Ja?
Ja.
Mich aufrichtig mitzuteilen und zu sagen, das und das ist mir wichtig. Ja? Und dass der Paul sagt, so, ey, ist okay. Ne? Er kann sich trotzdem, es gibt keine Garantie dafür, das muss man auch ganz klar sagen, dass wenn du eine klare Beobachtung mit Zahlen, Daten, Fakten auch ansprichst, dass das dann auch sofort angenommen wird, weil es sind ja die Fakten. Wenn die Beziehung belastet ist und so wegen anderen Sachen, kann es auch sein, dass man selbst das netteste Ding, kennst du ja auch vielleicht, wenn du was total Nettes sagst, dass die Person das dann falsch aufnimmt. Ne?
Ja.
Deswegen, es geht aber auch darum, auf einer gewissen Ebene miteinander auch zu sagen, du bist richtig und ich bin richtig und mit dieser Haltung auch auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen.
Ja. Hat so, also für mich, ich glaube, ich hatte dir das auch schon mal, glaube ich, geschrieben. Also ich entdecke so zwei Dinge, die ich mal irgendwie, wo ich mal so ein bisschen was mich nicht groß beschäftigt, aber ich entdecke so ein bisschen was aus der Transaktionsanalyse hier drin.
Mhm,
dieses
ja.
Ich bin okay, du bist okay.
Ja.
Und auf der anderen Seite aber auch so eine Grundannahme des NLP, die ja auch einfach sagen, hey, die Welt oder die Landkarte ist nicht das Gebiet. Und alles ist erstmal Wahrnehmung.
Mhm.
Und bitte nimm wahr, interpretiere nicht.
Mhm.
Also diese beiden Grundideen finde ich hier irgendwo wieder.
Ja.
Find aber eins ganz spannend. Du hast gerade zwei, dreimal auch innere Arbeit gesagt. Bist du der Meinung, dass, ja, weil auch dieses Mal drüber nachdenken hat ja auch sowas von diesem, wenn ich sauer bin, vielleicht erstmal zwei, dreimal durchatmen, ja, während dieses Nachdenkens oder Reflektierens, was mich da so triggert, atme ich ja dann auch schon zwei, dreimal durch. Hat die Arbeit mit der gewaltfreien Kommunikation auch tatsächlich so einen inneren Einfluss, dass man selber innerlich ein bisschen ruhiger wird, dass du dir natürlich auch selber nicht nur überlegst, was sage ich, wie reagiere ich, sondern auch du dir einfach dessen mehr bewusst wirst, wie du auf deine Umwelt reagierst oder die Leute, die das anwenden, sich bewusster werden, wie sie auf die Umwelt reagieren und das nicht nur in diesem Kommunikationsthema dann Einfluss hat, sondern auf ja, Lebensweise, hätte ich jetzt beinahe gesagt, generell?
Also ich kann von mir reden, wie es bei mir ist.
Ja.
Ich würde schon sagen, dass ich in meiner Sprache schon gewaltvoll bin. Und auch so, ich bin so, ja, ne, extrovertiert, ich habe auch so ein bisschen impulsiver, ne, also ich kann auch schon, und ich muss sagen, als ich mit der gewaltfreien Kommunikation angefangen habe, war nicht mein Plan, jetzt hier zum Beispiel heute in einem Podcast zu sitzen und darüber zu reden.
Ja.
Mein Vorhaben war, ich habe zwei Kinder und eine gute Bindung zu denen zu haben, ja.
Mhm.
Und nach dem Einführungskurs war das so, dass ich dachte, oh, das Thema ist total spannend und ich habe dann angefangen, die Grundausbildung zu machen. Und in der Grundausbildung habe ich gemerkt, dass eigentlich die Bindung zu mir nicht da war. Das heißt, ich war zum Beispiel in Meetings war ich wütend oder ich zu Hause war ich frustriert, verärgert. Aber ich wusste nie, warum. ja. Mhm. Ich kannte mich nicht gut genug. Also warum? Und jeder Mensch gibt ja auch einer Situation eine andere Wahrnehmung. Das hat ja auch was mit uns selber zu tun. Wie sind wir groß geworden? Was haben wir gelernt? Wie sehr achten wir auf unsere Gefühle und Bedürfnisse? Wie gut sind wir darin, diese zu erfüllen? Mhm. Und wie sehr wird dir auch vorgelebt in deinem Umfeld, was Selbstempathie ist und Empathie mit anderen Menschen? Und das ist das, was ich bin auch nicht zu Ende, ne? Also es ist, bis ich sterbe, wird das ein Prozess sein. Und es gibt immer wieder neue Dinge, die ich über mich lerne. Ja.
Ja.
Und was ich aber, und das ist das Schönste, was ich, einer der schönsten Sachen, die ich gelernt habe, ist, ich sehe jetzt, ich weiß, wo meine Grenzen sind. Und nicht nur die zu sehen, sondern auch diese Grenzen dafür einzustehen und die aufrichtig mitzuteilen, das macht ganz viel mit meiner inneren Klarheit, Sicherheit und mit meiner Wirkung nach außen. Und ich habe auch kein Problem damit, meine vulnerablen Seiten inzwischen zu zeigen. Ja? Zu sagen, das hat mich jetzt verunsichert oder ich mache mir Sorgen deswegen. Und das klarer auszudrücken. Und das hat Auswirkungen in meinem Arbeitsleben, mit meinen Kindern, mit meinem Partner, mit meinen Freundinnen, mit meinen Freunden, mit allen. Und das hat, und deswegen bin ich jetzt auch hier und sage, okay, ich will das. Dieses Feeling, was ich habe oder dieser Prozess, den ich gerade vollziehe, da möchte ich Leute mitnehmen und diesen Impact haben. So. Jetzt habe ich beantwortet, warum ich das mache.
Ja, okay. Jetzt stellt sich mir natürlich direkt wieder eine Frage, weil das, was du machst das ja irgendwie nicht in deiner Selbstständigkeit nicht irgendwie als freie Trainerin und bietest dann Seminare frei an und da also mietest dir nicht irgendwie einen Seminarraum, machst eine öffentliche Veranstaltung, sondern du lässt dich ja von Firmen, Organisationen und sowas.
Genau, also ich mache Inhouse-Schulung.
Ja.
Ich gebe aber auch Sales-Trainings. Aber ja. Bei mir läuft kein Sales-Training mehr ohne GfK. Ja. Weil auch zum Beispiel, ich hatte jetzt letztes Jahr für einen Kunden über 20 Sales-Trainings an ein internationales Team gegeben. Ich spreche auch Türkisch. Ne? Also ich habe das türkische Team und dann auch die anderen Länder auch noch trainiert und deren Content sozusagen, Sales-Content weitergegeben. Aber ich habe mit denen auch sozusagen abgesprochen, dass ich sage, hey, zum Beispiel, wenn die Seller den Hörer nicht in die Hand nehmen, ist das auch Mindset-Arbeit. Und da hilft gewaltfreie Kommunikation zu schauen, zum Beispiel, da ist auch viel Glaubenssatzarbeit drin. Ne? Warum nimmst du den Hörer nicht in die Hand? Welche Geschichte erzählst du dir? Was sind deine Sorgen? Dass ich da nochmal einsteige und den Leuten halt, die dabei unterstütze und die sozusagen befähige, da die Ängste abzubauen, ne? Und zu sagen, du bist richtig, du bist gut und du musst nicht perfekt sein. Wir sind fehlerfreundlich, aber mach den Outreach, ne? Weil dafür bist du da. So.
Okay, genau das wär jetzt nämlich meine Frage gewesen, weil kennen wir ja alle, ne? Business, was weiß ich, Management-Seminare. Es muss ja alles immer irgendwo effizient sein, es muss ein Sinn dahinter sein und die meisten Firmen würden halt auf den ersten Blick nicht sagen, ja, komm, Kommunikation ist, wenn, dann würden wir eher ein Rhetoriktraining machen oder sonst irgendwas.
Mhm. Naja.
Wie ist da der Punkt? Wirst du durch LinkedIn gefunden? Kommen die Leute oder kommen die Firmen auf dich zu oder machst du da tatsächlich auch Akquise für dich selbst, um die Firmen anzusprechen und nutzt das Ganze? Weil irgendwo muss ja so ein, ich nenne es mal auch Pitch dahinter stecken.
Ja.
Um dieses doch andere Konzept zu fangen. Ich meine, der, ne, eben anders als das Rhetoriktraining oder die 18. Dirk-Kräuter-Kopie, jetzt mal ganz böse formuliert.
Auch noch, ist das nicht ein Bochumer auch noch, den du gerade hier.
Der ist Bochumer, ja. Der war doch früher in diesem, wie hieß denn das? Expanderhaus, Exeterhaus, in diesem Turm da auf jeden Fall. War der
I don't know, früher. Keine Ahnung, ja.
Ja.
Also, ich mache Akquise, auf jeden Fall. Ich nehme den Hörer selber in die Hand. Und das funktioniert auch. Und ich bin auf LinkedIn und mache da auch, also poste ganz viel und komme da auch in Kontakt. Ich gehe auch zu Vorträgen. Also ich werde auch für so Keynotes oder so angefragt von verschiedenen Institutionen und Verbänden auch. Und was ich aber merke ist, da möchte ich auch ganz ehrlich sein, dieses, wenn du eine Softwarelösung zum Beispiel verkaufst, ja, dann kannst du das auch wenn du die Lösung kaufst, sparst du so und so viel Geld, ja, kannst das an Zahlen niederlegen.
Ja.
Natürlich kann ich auch, darüber habe ich auch mit Rufen, den kennst du ja auch bestimmt, diskutiert, weil er meinte, wenn du mit Sales-Leuten sprichst oder Head of Sales oder ne, mit den VPs, da musst du ja schon irgendwie auch Zahlen benennen. Ja klar, ich kann auch sagen, so und so viel kostet dich Fluktuation, ne, und kann das auch ausrechnen, was wie es ist. Dennoch ist es so, dass die eher das Head of Sales oder Sales-Leute eher das 77. Sales-Training buchen als ein Kommunikationstraining. Ja. Mhm. Gleichzeitig, und das ist ja das Üble an der ganzen Sache, ist, unter der Hand, wenn man dann zu diesen ganzen Netzwerk-Events geht, das kennst du ja auch vielleicht, wird unter der Hand, wenn man so ein bisschen Vertrauen zueinander gefasst hat, wird dann erzählt, was alles schief läuft, was alles scheiße läuft, wie die Kommunikation ist.
Ja.
Und wie katastrophal das ist oder wie ein die Führungskraft so komplett das Team auch alleine lässt, obwohl die interne Probleme haben oder mit Kunden überhaupt nicht klarkommen, ne, oder direkt in die Rechtfertigung gehen. Trotzdem, auch wenn da Leid da ist oder der Pain da ist, ist es schwierig für die, so diesen Mindset-Switch zu machen und sagen, ich investiere mal in mein Team. Und das ist ein Invest, ja, und das darf man auch so sehen, ja. Und deswegen, also ich mache jetzt auch, ich positioniere mich auch gerade um. Ich mache nicht mehr Inhouse-Schulung, sondern ich mache nur noch Retainer. Weil,
okay.
Hast du jetzt schon direkt eine Frage?
Ja, ich persönlich, du weißt, ich komme aus der konservativen Vertriebsbranche. Mhm. Ich habe keine Ahnung, was ein Retainer ist.
Ach so, ja, sorry. Also, das ist wie so ein Abo-Modell, sage ich mal. Wobei, Abo mag ich nicht, weil Abo ist so negativ konnotiert, finde ich. Ich habe auch Abos verkauft, deswegen im Callcenter. Es ist wirklich so, dass ich dann in ein Team reingehe, den zum Beispiel auch mit den gewaltfreie Kommunikation trainiere, den die Grundzüge beibringe und dann aber im Team bleibe, aber auch zu einer realistischen Zeit. Also das heißt zum Beispiel einmal im Monat da reingehe.
Ja.
Und dann ist es so, dass es wie so ein, das ist modular. Das heißt, die, je nachdem, was der Need ist, können die aussuchen, was die haben wollen. Das heißt, einmal im Monat haben die zum Beispiel einen Tag mit mir. Da kann ich zum Beispiel mit den Teams, mit den Teammitgliedern Einzeltrainings machen. Oder die sagen, wir wollen noch mal einen ganzen Tag Active Listening üben. Oder wir wollen ein ich hatte jetzt einen Kunden vor kurzem, die haben ganz viele Konfliktgespräche mit KundInnen. Die haben jetzt Training gebucht zum Beispiel, wo es nur darum ging den ganzen Tag, ne? Dass wir Rollenspiele geübt haben, in die Reflexion gegangen sind und die eigenen Themen, okay, was passiert mit mir? Ne? Da kam auch zum Beispiel sehr oft das Thema bei den einzelnen Teammitgliedern, dass die wütend werden im Gespräch. Und dass wir da natürlich aufpassen müssen und gucken müssen, wie können wir da, kann ich dich jetzt unterstützen, dass du dieses Gefühl für dich bearbeitest, weil das ist ja, du gibst ja der Situation die Bedeutung, warum wirst du gerade wütend, ne? Und da halt auch das Team einfach mal zu befähigen und die zu unterstützen und da zu investieren damit, weil die gehen ja, ich meine, du schickst die Leute raus zu den KundInnen, ne? Also ob jetzt in der Discovery oder im Demo-Call, also ob die jetzt telefonieren, ob die einen Videotermin haben oder so wie du noch zwischendurch rausfahren, möchte doch, dass die meine Firma vernünftig repräsentieren, ja?
Ja, absolut. Genau. Okay, heißt, du hast es vorhin schon auch gesagt, es geht auch viel um Mindset-Arbeit. Haben wir hier, oder andersrum im Vergleich zu einem normalen Kommunikationstraining, also jetzt, ich denke jetzt so an die berühmten, ja, Schulz von Thun und denke an die vier Botschaften, Seiten einer Botschaft und so weiter, oder vielleicht auch Sachen, wie gesagt, aus dem NLP, wo gesagt wird, hey, ja, mit deinen, sprich die fünf Sinne an, damit du jeden irgendwie, ne, auch wenn du ihn noch nicht einordnen kannst, geht es da wirklich jetzt eher darum, dass die Leute sich selber irgendwo oder wie sie mit sich umgehen, aber auch im Team miteinander umgehen, weniger um die, ich nenne es mal, rhetorischen Kniffe in der Außenkommunikation. Die sollte vom Unternehmen dann schon selber kommen, in Anführungsstrichen.
Ich will den, also mein Ansatz oder mein Wunsch ist es jetzt, die Menschen Also denen nicht irgendwelche Kniffe oder irgendeine Sprache oder eine Technik beizubringen. Das ist, darum geht es mir nicht, ja. Weil jeder soll seinen Stil und seine Art und Weise behalten. Und worum es mir geht, ist eher zu schauen, zum Beispiel das Thema Selbstempathie, das hört sich ja immer so weich an. Selbstempathie ist meines Erachtens die Grundvoraussetzung, dass du zum Beispiel auch einen guten Job machen kannst. Wenn wir jetzt auch in Richtung, sagen wir mal, mit den harten Business-Worten um Performance und Effizienz gehen, ja. Und da geht es darum, wenn ich empathisch mit mir bin und weiß, wenn ich klar bin, strahlst du das auch nach außen aus, ja. Mhm. Und du kannst auch nur empathisch mit anderen Menschen sein, wenn du selber mit dir empathisch bist, ja. Und wenn du dich übergehst und nur mit anderen bist, übergehst du deine Bedürfnisse und das ist langfristig auch nicht gesund, meines Erachtens. Es ist so ein bisschen, was ich in meinen Trainings auch oft als Beispiel benutze, ist auch, ob das jetzt so als Mutter oder Vater ist oder generell, im Flugzeug, wenn die Masken runterfallen, packst du die Maske erstmal auf dein Gesicht und dann kümmerst du dich um die anderen Menschen, die neben dir sitzen. Ja. Und genauso ist es auch so, in was für einer Welt, jetzt kommt so eine große philosophische Frage, in was für einer Welt möchtest du leben, in was für einer Welt möchte ich leben? Und wenn wir zum Beispiel 8, 9, 10 Stunden miteinander auf der Arbeit verbringen, möchte ich schon auch so ein Umfeld haben, wo ich auch ich sein kann, ja? Und wenn wir sagen, wir wollen professionell sein, ich habe schon in meiner beruflichen Laufbahn ganz viele cholerische Vorgesetzte erlebt, die ausgerastet sind, die andere Menschen abgesaut haben.
Ja.
Etc. pp. Also ich glaube, jeder hat so mindestens 20 Anekdoten, ja, wenn ich auch mit den Leuten rede. Und da zu sagen, Emotionen spielen auf der Arbeit keine Rolle oder ich setze mir eine Maske auf, das hat mir auch letztens jemand erzählt, wenn ich aus dem Aufzug gehe, setze ich mir eine Maske auf. Dann bin ich jemand anderes. Dann denke ich so, wow, das könnte ich gar nicht. Wie anstrengend ist das? Ich wäre fertig am Ende des Tages. Und da zu schauen und zu sagen, Emotionen gehören dazu, aber lasst uns sie doch bearbeiten, dass wir das Wie, und das Wie ist zum Beispiel der Chef, der ist vielleicht unter Druck vom oberen Management, der schreit und Schreien ist seine Strategie, seine Handlung, ja, und sein Bedürfnis ist da aber vielleicht Kompetenz, dass man dann auch hier übt und sagt, okay, wie kann ich das rüberbringen, ohne zu schreien, sondern dass auch der Mensch dann am nächsten Tag nicht noch mit mir weiterhin zusammenarbeiten möchte, weil es geht immer. Gewaltfreie Kommunikation ist beziehungsorientiert, nicht lösungsorientiert. Ja, also klar, es geht immer um Lösung. Ich will jetzt nicht Dings, aber es geht immer um die Beziehung. Ja, dass man auch um die Arbeitsbeziehung, jetzt nicht nur privat.
Ja, okay, verstehe ich soweit. jetzt hast du gerade schon ein bisschen auch nochmal einen kleinen Backflash gemacht zu deinen vorherigen Tätigkeiten. Abo-Verkauf war dabei.
Also ich habe ganz witzige Jobs schon gehabt in meinem Leben, aber ja, Abo, Callcenter war auch Rheinische Post. Am Stand hier auf der Shadowstraße, da habe ich aber noch nicht in Düsseldorf gelebt. Da habe ich so eine Zeitung, Rheinische Post, habe ich dann versucht zu,
dann war du 14 Tage umsonst und dann füllen das Kärtchen aus.
Wenn ich jetzt darüber nachdenke, voll lustig, war das Lead-Generierung, was ich gemacht habe, weil ich habe ja Karten ausfüllen lassen.
Ja.
Damit die so ein Probeabo für eine Woche machen. Aber dann,
sag ich jetzt 14 Tage oder eine Woche umsonst.
Ja, irgendwie sowas. Dann habe ich noch 10 Jahre Promo gemacht für eine Agentur. Ich will jetzt nicht sagen, wofür, weil das ist jetzt verpönt.
Okay.
Genau, also. So auf Events.
Wenn man über 40 ist und ein paar Jahre Vertrieb hat, da sind immer irgendwie Sachen bei, wo man heute so denkt, boah, hör mal, also das ist
Also ich habe Zigarettenpromo gemacht, war viel in Clubs, auf Partys, Festivals, auf Veranstaltungen. Dann habe ich auch als Werbedame, so nannte man das, den Südtiroler Alpenapfel verkostet oder Parmesan.
Was ist denn der Südtiroler Alpenapfel? Ist
ich habe keine Ahnung.
Ist das ein Schnaps?
Äpfel aus Südtirol.
Okay, ja, hätte ja auch sein können, dass das so ein Schnaps ist. Das klang jetzt so ein bisschen wie weil du auch von Gastro gesprochen hast, so wie die damals diese Jägermeister-Promos, die dann immer durch die Kneipen gegangen sind und sowas.
Ja, so ungefähr. Nur ich habe mich immer geweigert, Jobs zu machen, wo ich knappe Kleidung tragen musste. Das fand ich nicht so geil.
Die Jägermeister, ich weiß das gar nicht.
Ja, Jägermeister war schon so, ja.
Also ich habe, wenn wir jetzt auch komplett vom Thema wegkommen,
ja, total.
Aber ich bin da letztens drauf angesprochen worden. Ich war früher in Gerichtsshows.
No.
Doch.
Barbara Salisch spielt sich, oder?
Barbara Salisch. Ich war, glaube ich, im Strafgericht. Ich war bei 2 bei Calvas. Ich war bei K11. Ich war bei Niedrig und Kund. Und für die Bochumer, ich war bei den Massenszenen dabei, als sie damals im Eisenbahnmuseum in Bochum das Wunder von Bern gedreht haben. Da haben die ja diese Szene gedreht, wo der Zug einfährt. Und dann haben die, eigentlich waren wir nur 50 oder 60 Komparsen und wir wurden aber alle paar Ewigkeiten durcheinander gewürfelt, wieder umgestellt, weil die das alles vielleicht waren es auch 100, ja, weil die das alles mit dem Greenscreen gedreht haben. Und dann sah das ja am Bochumer Eisenbahnmuseum so aus, als wenn da, wer weiß wie viele 100 Leute stehen, wenn da der Zug mit der deutschen Nationalmannschaft einfuhr. Ja,
wolltest du Schauspieler werden oder was für Ambitionen hattest du da mitzumachen?
Ich war jung und brauchte das Geld. Also okay. Nein, also einerseits hatte ich da echt Spaß dran. Also ich habe in meiner Schulzeit tatsächlich auch Theater gespielt. Also war bei uns in der Theater-AG und in der Musik-AG und Musik mache ich heute auch noch. Habe mich aber dann nach dem Abitur für einen normalen Job entschieden und war aber tatsächlich viele Jahre meines Lebens selbstständig und dadurch auch immer so ein bisschen freier. Das heißt, ich musste da keinen Urlaubstag nehmen und hatte dann einfach, ich bin dann irgendwann mal in irgendeiner Kneipe, sowas war es auch, das waren auch so Promoter, die haben die Leute angesprochen und bin dann irgendwann mal angesprochen worden. Die haben dann in irgendeiner Kneipe damals Leute gesucht, die Bock hätten, an diesen Formaten teilzunehmen. Ich dachte, ja komm. Und dann war ich bei so einer Casting-Agentur eingeschrieben. Und alles halbe Jahr haben die sich irgendwie gemeldet, wenn die wieder witzig. Ein Format hatten, wo sie sagten, wir brauchten jemanden. Ne?
Ja, witzig. Mit sowas kann ich nicht dienen. Also ich habe auch im Schauspielhaus ja ein paar Jahre gearbeitet und dadurch, dass ich halt dann natürlich in der Kantine war, habe ich da natürlich so Theaterschauspieler mal gesehen, aber that's it. Das waren so meine einzigen Berührungspunkte. Wie sind wir eigentlich da drauf jetzt gekommen? Nebentätigkeit.
Ich glaube, wir haben über aber eigentlich wollte ich die Frage stellen, hättest du damals beispielsweise in der Promo, in deinen Vertriebsjobs anders gearbeitet, wenn du damals die gewaltfreie Kommunikation schon gekannt hättest?
Boah, voll. Total. Also alleine, ich habe auch lange bei einer Messegesellschaft gearbeitet und der Job war Hammer. Es war wirklich eine richtig schöne Zeit und da hatte ich auch internationale KundInnen und da hätte ich es auch natürlich gebraucht. Ne? Also das heißt, insbesondere auch, wenn komplett unterschiedliche Kulturen aufeinander clashen, ist es dann so, dass die gewaltfreie Kommunikation da auch hilfreich gewesen wäre. Absolut, also absolut. Es hätte mir wirklich nicht nur im Job, sondern in jeglicher Hinsicht geholfen. Ne? Also deswegen ist es auch so, dass ich so total hinterher bin, dass meine Kinder das auch lernen, weil das macht so viel aus. Also wirklich, ich fühle mich manchmal so, als wäre ich Sektenmitglied geworden, wenn ich so darüber rede. Weil ich wirklich so überzeugt bin. Und ich habe auch wirklich in meinem Umfeld auch viele Menschen, die das Handlungskonzept, aber auch generell, es geht ja um die Haltung.
Ja.
Wie wir Menschen sehen. Ja. Das heißt, vielleicht mache ich irgendwas, was du total scheiße findest. Ja, ganz platt gesagt. Und trotzdem kannst du dann vielleicht sagen, Nilgen hat einen guten Grund vielleicht dafür, aber das Wie finde ich immer noch nicht okay. Und es geht auch nicht darum, jetzt das zu akzeptieren. Hm. Ja? Und das wäre auf jeden Fall im Vertrieb und vor allem mit Kunden oder mit Vorgesetzten und Arbeitskollegen total hilfreich gewesen. Da hätte sich so viel, im Nachhinein hätte ich so viel anders gemacht. Aber traure es oder bedauere es, aber gleichzeitig ist es ja auch so, ich bin die ich bin, aufgrund dieser Erfahrung. Ne? Vielleicht wäre ich auch nie dazu gekommen. Deswegen, alles gut. Ja.
Wenn jemand in dieses Thema einsteigen will, was wäre so dein persönlicher Tipp?
Ich würde mit einem Einführungskurs anfangen.
Ja.
Aber als allererstes würde ich das Standardwerk von Marshall Rosenberg lesen.
Ja.
Bevor ich mich für einen Kurs entscheide. Und das ist halt das Standardbuch Gewaltfreie Kommunikation, eine Sprache des Friedens von Marshall Rosenberg. Und ich würde mir auch vielleicht so, wenn du jetzt nicht so der Typ bist zum Lesen, würde ich mir auf YouTube einfach einige Videos anschauen. Und das ist so der theoretische Part. Wichtig wäre es meines Erachtens, dann einen Kurs zu gehen und das wirklich zu üben. Ja, und dann
Ja.
auch weiterzumachen. Und je nachdem, was für ein Lerntyp du auch bist, ne? Und da gibt es auch Übungsgruppen, die sind auch überhaupt nicht teuer. Da kannst du einmal in der Woche oder einmal im Monat einsteigen, wenn du einen Einführungskurs gemacht hast und das selber üben und deine eigenen Themen immer wieder mit reinbringen. Weil, wie gesagt, das Leben ist ja also es ist ja ein Prozess, das ist jetzt nicht wie eine Matheformel lernen, ja. Das ist wirklich so eine Frage, wie kann ich jetzt zum Beispiel, wenn ich viel in Bewertungen, Annahmen, Interpretationen denke, weil ich es nicht anders gelernt habe oder weil mir nur so begegnet wird. Wie kann ich das aber lernen, mich davon zu trennen? Und ich kann dir eins sagen, das ist auch ein sehr geiles Gefühl, so aus diesem, ja, aber die anderen sind so, in die Selbstwirksamkeit zu kommen und zu sagen, ich will aber das anders machen.
Okay. Verstehe ich soweit.
Sehr gut.
Wenn jemand dich buchen möchte, kommen wir auch zu dem Punkt. Sollte er sich mit dem Thema schon mal beschäftigt haben oder sollte er wirklich einfach sagen, Mensch, das, was die jetzt in dem Podcast gesagt hat, das, was die bei LinkedIn schreibt, finde ich gut, ja, finde ich spannend. Oder erwartest du, dass die Leute, die wirklich sagen, so, ich will das machen, weil mein Team braucht das, ja, oder unsere Führungskräfte brauchen das, wenn das jetzt von so einem HRler oder sowas kommt, erwartest du, dass die Person sich schon mal ein bisschen damit beschäftigt hat, weil sonst auch vielleicht, ich sag mal, eine falsche Erwartung kommen kann oder am Ende es da ein Kommunikationsproblem gibt?
Nee, das ist, also man kann auch mit Nullkenntnissen, ich mache ja einen Einführungskurs, also wirklich die
Ja.
Basics erstmal beizubringen, ne? Und das habe ich jetzt auch zum Beispiel in einem Unternehmen gemacht in Duisburg. Da habe ich auch ein Team, die teilweise, also 8 von 10 kannten das Thema überhaupt nicht, ne?
Okay.
Und die fanden es auch mal gut, dass man nicht so ein Standardtraining bekommt, sondern mal in eine andere Richtung. Und man kann mich halt auch in-house buchen und dann auch schauen, ne, je nachdem, was ist der Need. Bei diesem Kunden war das so, also ein Einführungskurs ist eigentlich fix. Da sind die Themen fix, aber da
Ja.
bin ich jetzt zum Beispiel, da haben die gesagt, boah, wir haben schwierige Gespräche, kannst du noch irgendwie so ein paar mehr Rollenspiele reinquetschen? Dann mache ich das natürlich, ne, wenn das zeitlich passt.
Okay. Gut, ich würde sagen, wir kommen so langsam aber sicher zum Ende. Ich gucke mal so ein bisschen auf die Uhr. Zwei Punkte haben wir noch, so wie wir am Anfang oder wie ich am Anfang über diese zwei Fragen habe, gibt es noch zwei Punkte am Ende. Aber kurz vorher, wer dich suchen und finden will, findet dich am ehesten über LinkedIn oder über Instagram oder also.
Also auf meiner Homepage
Ja.
NK, also wie mein Name, Nordpolkaufmann-training.de, ne?
Okay.
Das ist meine Seite und dann auf LinkedIn. Ich weiß jetzt nicht, du kannst ja in die Shownotes, glaube ich,
Ich
reinpacken.
pack's in die Shownotes, genau.
Ja, genau.
Alles klar. Nilgün, wir haben noch zwei Punkte, ich habe es gerade gesagt.
Okay.
Der vorletzte Punkt ist, jetzt hast du die Möglichkeit, mir eine Frage zu stellen. Die kann zu unserem heutigen Podcast-Thema sein, die kann aber auch zu irgendwas anderem sein, wo du einfach sagst, boah, das wollte ich vom Andreas einfach schon mal wissen.
Ja, eine Sache wäre, gab es in unserem Gespräch, in unserem heutigen Gespräch etwas, wo du gesagt hast, okay, wow, darüber möchte ich mehr erfahren?
Ja, also ich muss
Eine
ja sagen,
Fangfrage, ne? Kannst
ja,
nicht.
es ist eine Fangfrage und ich muss tatsächlich auch überlegen, weil ich hatte, du warst ja letzthin bei den, was war das? Anzug mit, nee, bei
Ja,
den beiden Damen warst du. Du
bei
warst,
Caro,
ich habe
genau
ja diese
so.
Podcast-Folge auch schon mal gehört, von daher war ich ja so ein bisschen auch vorbereitet.
Ah, okay.
Muss gerade überlegen, also was für mich immer ein glaube ich, wichtiger Antrieb ist, und ich glaube, das wird auch nicht aufhören, ist wirklich in mich selber reinzublicken. Ja, das war auch eben damals, warum ich mich so ein bisschen mit NLP beschäftigt habe, eben nicht nur in der Kommunikation nach außen, klar, auch das eine ganz wichtige Rolle, aber eben auch, um mich in mich selber reinzublicken. Und ich merke selber auch immer wieder, und das war für mich jetzt heute nochmal ein wichtiger Anlass, wenn ich den Ball mal ein bisschen außer Hand gebe, dann kann ich ihn auch ganz schnell wieder verlieren. Also dann kann ich auch ganz schnell, bitte?
Was heißt das für dich, wenn du den Ball außer Hand gibst?
Ja, ich bleibe halt nicht am Ball, ne? Also in Anführungsstrichen. Also ich merke dann selber, jeder Mensch hat ja seine Grundzüge, seine Eigenarten, natürlich auch so ein bisschen, wie wir geprägt sind irgendwo durch Erziehung und alles. Und ich merke ganz, ganz stark, dass ich dann selber auch dann dazu neige, du hast selber so schön gesagt, dass du selber auch nicht unbedingt gewaltfrei kommuniziert hast. Also ich bin auch durchaus jemand, wie der Pott so ist, ja, hätte ich jetzt mal gesagt, das soll keine Entschuldigung sein, der dann auch schon mal das ein oder andere von sich gibt, wo man einfach sagt, das ist jetzt nicht sonderlich nett. So muss man das einfach sagen.
Und dann kommt auch der Satz, ich bin doch nur ehrlich.
Ja, ich bin nur ehrlich, wir am Pott sind ja so, ne? Wenn wir meinen das Wort Arschloch ja einfach nett, in Anführungsstrichen. Aber es kommt halt nicht bei jedem einfach nett an. Oder wenn wir sagen, ja gut, die Kölner sagen, du Dünnes. Oder du hast gestern diesen Post gemacht mit diesen demotivierenden Sprüchen. Also diese Formulierung, das ist jetzt nicht sonderlich zielgerichtet. das ist beispielsweise eine, die ich selber viele, viele Jahre gebraucht habe und ich fand die ganz toll. Das Blöde ist, wenn diese Aussage an mich selber ging, ja, das ist jetzt nicht sonderlich zielgerichtet, das ist eine blöde Idee, aber ich habe es halt auch mit Mitarbeitern gemacht, das ist jetzt aber nicht sonderlich zielgerichtet, ne? Und da ist mir jetzt heute dann nochmal bewusst geworden, dass ich dem eigentlich damit auch gesagt habe, war scheiße, hast du verstanden, und war scheiße ist eben auch nicht sonderlich, jetzt komme ich wieder zum Wort respektvoll, weil das ist was mir ganz, ganz wichtig ist. Ich glaube, deshalb hat mich das vorhin auch getriggert mit dem Paul, der dazwischen spricht. Ich möchte eigentlich immer, dass wir respektvoll miteinander umgehen.
Und wertschätzend wahrscheinlich auch.
Wertschätzend,
ne?
Respektvoll, das meine ich.
Genau.
Also ich bin kein Mensch, der diese These vertritt, Respekt muss man sich erarbeiten, sondern ich bin der Meinung, jeder Mensch verdient grundlegend erstmal respektiert zu werden. Ja, wenn wir Respekt in dem Sinne sehen, wie manche das so als hierarchischen Respekt nehmen, nach dem Motto, ich habe was erreicht, das muss doch respektiert werden, dann würde ich vielleicht sagen, ja, okay, eine Anerkennung oder wie auch immer, eine Leistungsanerkennung, die kann man sich erarbeiten, aber Respekt sollte man sich nicht erarbeiten können oder müssen, sondern Respekt sollte eigentlich für uns ein menschliches Gut sein, was wir allem und jedem gegenüber halten. War jetzt vielleicht nicht ganz die direkte Antwort auf die Frage, aber ich denke, du weißt, worauf ich hinaus wollte.
Genau, also das hat auch was mit dir gemacht. Das ist das, was ich gehört habe. Und du, was ich auch von dir gehört habe, ist, dass du den Wunsch hast, an dich selber gerichtet, mehr bei dir zu bleiben, auch mit dir empathisch zu sein. Ne?
Ja.
Genau.
Ja.
Ja. Aber es ist doch ein schöner Ansatz.
Das ist ein schöner Ansatz. Also es ist sehr, sehr spannend. Ich bin da, glaube ich, nicht der Einzige, der sowas sagt. Ich glaube, der Björn hat das auch schon mal gesagt. Wenn wir so einen Podcast aufnehmen, das, was wir am Ende manchmal aus so einem Interview verarbeiten müssen, je nachdem auch mit wem das Gespräch war, ist manchmal ist manchmal spannend. Hörst du mich nicht mehr? Ja. Ich komme aber noch rüber. Nein? Also mein Gerät sagt mir, ich nehme auf. Also für euch da draußen, entweder muss ich nachher was schneiden oder auch nicht. Ja, ich überbrück mal eben ganz kurz.
Ja.
Hörst du mich jetzt wieder?
Ja, jetzt höre ich dich wieder, aber irgendwie, ich weiß nicht, woran es liegt, aber mein Mikro ist jetzt gerade
Ist jetzt auf die letzten 2 Minuten,
auch egal.
lassen wir es so, genau. So, und ich lasse auch das, was da drin war, einfach drin, weil das ist ja eine authentische Podcast-Folge. Das dürfen ruhig alle mitbekommen. Ich mag das Schneiden da nicht sonderlich. Das finde ich immer. Das mache ich nur, wenn echte. Habe ich einmal, glaube ich, gemacht mit Florian Gipser. Da war aber wirklich so ein Piepen in der Leitung, wie so ein Roboter, der sich draufgelegt hat. Das ging nicht. Da musste ich rausnehmen, aber ansonsten lass was drin. So, wir kommen dann aber auch zum letzten Punkt. Die geht wieder an dich. Und zwar habe ich eine Bitte, und zwar um ein finales Statement. Auch das kann zum Thema der heutigen Folge sein. Es kann auch zu irgendeinem anderen Thema sein. Ich werde da keine Frage zu stellen, ich werde das nicht kommentieren. Ich lasse das quasi einfach stehen, ehe ich dann gleich den Abschlussgruß rede.
Wow, darauf war ich jetzt nicht vorbereitet, aber okay. Mein Statement ist, das spreche ich aus Erfahrung, egal wo du bist, wo du stehst, wie es dir geht, du hast die Möglichkeit, das zu ändern und da in die Verantwortung für dich zu gehen und dich um dich zu kümmern, das heißt, in die Selbstwirksamkeit zu gehen und deine Situation zu ändern. Deswegen, und das ist so ein Motivation, also ich will jetzt keinen Kalenderspruch sagen, sondern wirklich, egal was, wie es dir gerade geht, du kannst da rauskommen. Ja, und da gibt es ganz viele Wege und Strategien und hol dir Support, wenn du es gerade selber nicht kannst. Genau, das ist da so das Wichtige, was ich auch durch die gewaltfreie Kommunikation und überhaupt die Mediationsausbildung auch gelernt habe und das auch weitergeben möchte.
Okay, danke dir dafür. Das können wir definitiv so stehen lassen. Ich danke dir für deine Zeit.
Ich danke dir für die Einladung. War sehr
Sehr, sehr
schön.
gerne. War mega spannendes Gespräch und ich denke, da können wir irgendwann auch nochmal dran anknüpfen. Euch da draußen, habt auch eine gute Zeit, macht was draus und Glück auf.